So, jetzt aber zur Predigt. Diese Predigtreihe hattet ihr schon vor ein paar Monaten. Die Predigtreihe Fragen, die unser Leben verändern. Und jetzt kommt noch so ein bisschen Nachspann oder so. Ich bin jetzt auch noch da und darf euch auch noch eine Predigt in dieser Predigtreihe weitergeben. Ich habe den Titel Wer ist wer genommen? Und die Predigt wird über Matthäus 16, 13 bis 19 sein. Und manchmal, da entscheidet ein Name darüber, wie wir auf eine Sache schauen. Ob uns vielleicht was wichtig ist oder ob es vielleicht nicht so sehr wichtig ist. Ob wir etwas gut finden oder ob wir vielleicht etwas schlecht finden. Ob wir eine Gefahr sehen oder vielleicht doch die Hoffnung dahinter. Im Jahr 1488, da kämpfte sich dieser portugiesische Seefahrer Bartolomeo Dias mit seinen Männern entlang der unbekannten Küste Afrikas. Wochenlang waren sie unterwegs, wochenlang peitschten Stürme gegen die Schiffe. Der Wind, er war unberechenbar, das Meer erbarmungslos. Und niemand wusste, ob hinter diesem Horizont das Ende der Welt wartete oder vielleicht doch ein neuer Weg in die Zukunft. Als Dias dann schließlich die Südspitze Afrikas umrundete, gab er diesem Ort einen sehr, sehr ehrlichen Namen. Kap der Stürme. Denn genauso hat er diesen Ort kennengelernt und erlebt. Bedrohlich, dunkel, gefährlich. Aber als die Nachricht Portugal erreichte, da sah König Johann II. Von Portugal mehr als nur diese Angst und diese Mühe, diese Bedrohung. Er kannte die Bedeutung von dem, was sie dort entdeckt hatten. Und dieser Ort, er war nicht nur ein Ort voller Gefahren, sondern er war auch der Beginn eines neuen Weges. Ein Durchbruch, eine Zukunft, eine Hoffnung. Und deshalb gab er dem Ort einen neuen Namen, Kap der guten Hoffnung. Vielleicht kennt ihr es, Kap der guten Hoffnung, eines der südlichsten Orte in Afrika, genauer gesagt in Südafrika in der Nähe von Kapstadt. Manchmal, da kann ein Name einfach alles ändern. Sogar die Bedeutung eines Ortes. Und eine Frage von Jesus war, wer sagt dir, wer ich bin? Aber wir lesen zunächst einmal die gesamte Bibelstelle aus Matthäus 16, Vers 13 bis 20. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Dann gebot er den Jüngern, dass sie niemandem sagten, dass er der Christus sei. Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Das fragt Jesus hier seine Jünger. Es scheint ihm wohl irgendwie wichtig zu sein, was die Leute über ihn denken. Was sie sagen, wer er ist. Ob sie vielleicht sogar seine richtige und wahre Identität erkennen. Jesus, er ist mit seinen Jüngern in der Gegend um Caesarea Philippi unterwegs. An dem Ort, an dem es eigentlich keine jüdischen Städte gab. Alles war also sehr römisch geprägt. Die Menschen dort kannten ihn bestimmt nicht und wollten eigentlich auch nichts von ihm wissen. Also vielleicht eine kleine Auszeit, ein kleiner Urlaub für Jesus. Denn wenn man im Matthäusevangelium zwei Kapitel zurückblättert, dann sieht man, dass Jesus wirklich aktiv war. In Kapitel 14, Abvers 13, Speisung der 5000. Abvers 22, Jesus geht auf dem See und hilft dann ja auch mit dem Unwetter. Dann ab Vers 34, Heilung vieler Kranker. Dann in Kapitel 15, ein Streitgespräch mit Pharisäern und Schriftgelehrten. Dort ab Vers 21, Heilung der Tochter der kananäischen Frau. Ab Vers 29, Krankenheilung von vielen Kranken und Speisung der 4000. Und jetzt diese Frage. Also eigentlich hätten es die Menschen ja auch wissen müssen, wer Jesus ist. Eigentlich hätten die Menschen es doch sehen und erkennen müssen, wer Jesus ist. Eigentlich hätten die Menschen doch nur ihre Augen auftun müssen, um die Identität von Jesus richtig zu erkennen. Immerhin hat er doch all diese Wunder getan und ihnen so ja seine wahre Identität gezeigt. Aber die Antwort der Jünger lautet eben, einige Johannes, der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Jetzt nicht das, was Jesus vielleicht erwartet hat, aber vor allem nicht das, was die Menschen eigentlich hätten erkennen können. Johannes, ja ein großer Bußprediger, der die Menschen zur Umkehr aufrief und Jesus ja auch selber getauft hat. Viele hielten ihn für einen von Gott gesandten Propheten voller Kraft und Wahrheit. Oder vielleicht Elia, einer der, oder wenn nicht sogar der bedeutendste Prophet Israels. Von ihm erwarteten die Juden, dass er vor dem Kommen des Messias zurückkehren würde. Vielleicht eben Jeremia, ein Prophet, der Gottes Wort mutig verkündet hat, auch wenn er dafür leiden musste. Oder eben einer der anderen Propheten. Sie galten allgemein als Menschen, die ganz von Gottes Geist erfüllt waren und in seinem Auftrag redeten. Die Menschen, die haben also erkannt, dass in Jesus etwas Besonderes steckt. Sie haben seine Kraft, seine Wunder und seine Vollmacht gesehen, haben sie nicht ganz verstanden, wer er wirklich ist. Sie haben in ihm einen Propheten und eben einen Mensch voller Geist und voller Kraft Gottes gesehen. Also schon irgendwie eine wichtige Person, aber eben nicht die wahre Identität von Jesus. Es war vielleicht so, oder es ist vielleicht so, wie wenn ich über Wolfgang Amadeus Mozart sage, naja, der konnte schon Klavier spielen, gell? Das stimmt. Aber da steckt noch viel, viel mehr dahinter. Denn immerhin war er einer der berühmtesten Komponisten der Musikgeschichte. Oder es wäre so, wie wenn ich über Albert Einstein sage, naja, der war schon gut in Mathe. Konnte schon. Ja, das stimmt auch irgendwie. Aber es beschreibt längst nicht das, was er wirklich bedeutet hat. Immerhin hat er unser Verständnis von Raum und Zeit und dem Universum verändert. Oder noch ein drittes Beispiel, weil die WM hinter uns liegt, wäre jetzt so, wie wenn man über Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo sagt, ha, die können schon gut kicken. Ja, stimmt, aber es fehlt eben das letzte bisschen. Der richtige Blick drauf. Denn immerhin sind die beiden die besten Fußballspieler der Welt, so sagen heute. Und genau so war es eben bei Jesus. Die Menschen, sie haben erkannt, ja, da ist was Besonderes. Da ist Kraft, da ist irgendwie Gottes Geist. Aber sie haben nicht verstanden, dass Jesus nicht nur ein Prophet oder ein guter neuer Lehrer ist. Und das ist ja leider nicht nur das Problem der Menschen damals vor 2000 Jahren, sondern auch das Problem von vielen Menschen heutzutage. Die einen sagen, ah ja, Jesus war ein guter Mensch. Andere, ein großer Lehrer der Liebe. Wieder andere, er war ein Revolutionär. Manche nennen ihn Moralprediger, andere vielleicht ein Religionsstifter und wieder andere sagen, ja, Jesus ist doch nur eine Person, eine Figur aus vergangenen Zeiten. Ja, dass Jesus wirklich gelebt hat, ich glaube, das würde quasi niemand bestreiten. Dass er auch einiges verändert und in Bewegung gesetzt hat, auch nicht. Dass er ein guter Mann war, gut, da können wir vielleicht drüber reden. Aber der Kern, das Wahre, die richtige Identität, ja, das erkennen die Menschen leider oft nicht. Der Schriftsteller C.S. Lewis hat dazu in einem seiner Bücher geschrieben, ein bloßer Mensch, der solche Dinge sagen würde, wie Jesus sie gesagt hat, wäre kein großer Morallehrer. Er wäre entweder ein Irrer oder der Satan in Person. Wir müssen uns deshalb entscheiden, entweder war und ist dieser Mensch Gottes Sohn, oder er war ein Narr, oder Schlimmeres. Eine harte Aussage von C.S. Lewis, und dennoch so wahr. Jesus war und ist so viel als ein großer und guter Moralprediger. Und genau das erkennen auch die Jünger. Als Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber dazu gleich mehr. Denn bevor die Jünger antworteten, eine Zwischenfrage. Wie kann man das überhaupt erkennen? Und dafür lohnt sich der Blick auf Vers 17, wo Jesus zu Petrus sagt, glückselig bist du, Simon Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Also die wahre Identität von Jesus zu erkennen, ist nichts, was wir allein aus uns heraus leisten können. Mit Fleisch und Blut ist unser menschliches Denken, unsere begrenzte Einsicht und unser eigenes Verständnis gemeint. Aus uns selbst heraus können wir Gott nicht vollständig erkennen oder durchschauen. Und es klingt im ersten Moment, ja, vielleicht ernüchternd. Heißt es, wir sind völlig passiv? Können wir gar nichts tun? Aber wenn man genauer hinschaut, gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen der Menge und den Jüngern. Die Menschen haben vielleicht ein oder zwei Wunder von Jesus miterlebt. Vielleicht haben sie auch einzelne Predigten von Jesus gehört. Die Jünger aber waren dauerhaft mit Jesus unterwegs. Sie haben ihn im Alltag erlebt, seine Worte immer wieder gehört, seine Taten miterlebt und eine Beziehung zu ihm aufgebaut. Sie waren also nah an ihm dran. Und genau hier, würde ich sagen, liegt auch der entscheidende Punkt. Auch wenn diese Offenbarung letztlich von Gott selber kommt, sind die Jünger nicht distanziert geblieben. Sie haben sich auf Jesus eingelassen. Sie waren nah an Jesus dran. Sie hatten eine Beziehung und Nähe zu Gott, die ihnen die wirkliche Identität von Gott offenbart hat. Und genau das gilt auch heute noch für uns. Wir können dazu beitragen, dass wir Jesus besser erkennen und verstehen, indem wir uns ihm zuwenden. Zum Beispiel durch Gebet. Also das bewusste Gespräch mit Gott. Vielleicht durch das Lesen der Bibel, in der wir von Jesus und seinem Wirken erfahren. Vielleicht durch das Nachdenken über Gottes Wort und das Fragenstellen über sein Wort. Vor allem dadurch, dass wir eine lebendige Beziehung mit ihm leben und ihn in unseren Alltag hineinlassen. Was sagen also jetzt die Jünger, wer Jesus ist? Vers 16. Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Was für eine Erkenntnis. Was für eine Aussage. Was für eine Identität. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und genau das ist Jesus. Lass uns da kurz etwas genau auf diese zwei Begriffe schauen. Christus. Petrus gibt Jesus hier einen ganz besonderen Titel, denn Christus bedeutet der Gesalbte oder auf Hebräisch Messias. Schon im Alten Testament verspricht Gott immer wieder, dass einmal ein Retter kommen wird. Jemand, der voller Liebe, Wahrheit und Kraft Gottes ist, der Menschen heilt, Hoffnung schenkt und Frieden bringt. Gleichzeitig wird angekündigt, dass dieser Retter abgelehnt wird und für die Menschen leiden wird. Und all das hat sich in Jesus Christus erfüllt. Er ist der verheißene Christus, der Messias, der Retter, der nicht gekommen ist, um zu herrschen wie ein weltlicher König, sondern um Menschen zu begegnen, um Menschen zu erlösen, um ihnen den Weg zu Gott zu zeigen. Petrus hat genau das in ihm gesehen und ihm deswegen diesen einzigartigen Titel gegeben. Dann der zweite Titel von Petrus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist nicht einfach nur eine schöne Formulierung, sondern auch wieder ein richtiges Bekenntnis darüber, wer Jesus ist. Lebendiger Gott meint in der Bibel nicht nur, dass Gott irgendwie existiert, sondern dass er der Gott ist, der Leben schenkt, der wirkt, der eingreift, der nicht fern ist, der nicht tot ist. Und deshalb handelt Gott. Deshalb kann man Gottes Wirken sehen und erkennen. Er ist eben lebendig. Und deshalb kann ich vom Zeltlager berichten und kann sehen, wie Gott dort wirkt. Und ich könnte euch viele Geschichten erzählen von Kindern, die im letzten Jahr oder in den letzten Wochen Gott erlebt haben. Wie schön es einfach nur ist, dass Kinder das schon erkennen. Gott ist nicht nur ein abstrakter Weltenherrscher, der über allem steht und vielleicht von allem nichts mitbekommt, sondern er ist ein lebendiger Gott, der bewahrt und der dann sogar Macht über den Tod hat. Und genau dieser Gott ist eben der Vater von Jesus. Und Jesus, er steht in einer tiefen Beziehung zu ihm. Also Sohn Gottes bedeutet hier nicht nur ein besonderer Mensch, sondern es zeigt diese enge, diese einmalige Verbindung. Jesus, er kommt von Gott. Er handelt im Auftrag Gottes. Er ist Gott selber und offenbart Gottes Leben und Gottes Macht mitten in dieser Welt. Und genau das hat Petrus erkannt. In Jesus begegnet ihm nicht nur ein Lehrer oder Prophet, sondern derjenige, durch den er der lebendige Gott selbst handelt, Leben schafft und Menschen aus dem Tod ins Leben ruft. Was für ein Bekenntnis zu Jesus. Er ist also mehr als nur ein guter und netter Mensch. Ist ja aber, was wirklich interessant ist und für uns auch gut immer wieder zu entdecken. Lass uns nochmal kurz zurückblättern zu Kapitel 14. Und dort Vers 33, ich lese euch vor, denn da heißt es, die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Damals im Boot, da hatten die Jünger erlebt, wie Jesus mitten im Sturm und Chaos erst über das Wasser läuft und dann den Naturgewalten etwas befehlt. Und der Wind, er hat sie direkt gelegt. Diese Erfahrung war für die Jünger mehr als nur ein Wunder. Sie haben gesehen, dass Jesus nicht einfach nur Macht von Gott bekommt, sondern dass Gottes Macht selbst durch ihn wirkt. Und deshalb fällt dort auch dieses Bekenntnis, wahrhaftig, du bist der Sohn Gottes. Aber jetzt, zwei Kapitel später, fällt Jesus nochmal. Eigentlich, da hatten die Jünger das Bekenntnis ja schon gegeben. Die Jünger hatten schon erkannt, wer Jesus ist. Aber, und das ist wichtig für uns zu verstehen, das Bekenntnis zu Gott und das wirkliche Verstehen von Jesu Identität braucht es immer und immer wieder. Immer wieder müssen sich die Jünger erinnern, wer Jesus ist. Und immer wieder müssen auch wir uns erinnern, wer Jesus wirklich ist. Es ist dann vielleicht so ein bisschen so wie bei einem Handy, das eigentlich alles kann. Wenn ich auf mein Handy schaue, dann kann ich ganz vieles damit machen, aber es braucht regelmäßig Updates. Heute Morgen bei meinem Handy kam eine Meldung, dass es ein Update braucht. Nicht, weil es vorher falsch war. Ich kann immer noch mit meinem Navi hierher kommen, ich kann immer noch Musik hören, ich kann immer noch Nachrichten schreiben. Also nicht, weil es falsch war, sondern weil es sich ständig weiterentwickelt und ständig neu ausrichten muss. Wenn man also kein Update macht, dann funktioniert vieles zwar noch, aber manchmal, da wird es langsamer. Manchmal, da wird es unklarer. Manchmal, da wird es instabiler. Meine Frau, die hat einen Laptop. Und das ist ja genau dasselbe. Der Laptop funktioniert eigentlich wunderbar. Kann aber keine Updates mehr machen, weil er zu alt ist. Und nach merkt man, es funktioniert nicht mehr. Es fehlt diese Neuausrichtung. Es fehlt ein Update. Und so ähnlich ist es mit den Jüngern und Jesus. Sie haben das Bekenntnis schon einmal ausgesprochen. Du bist der Christus. Du bist der Sohn Gottes. Sie haben gesehen, erlebt, sie staunt. Aber unterwegs, mitten im Alltag, mitten im Sturm des Lebens, da müssen sie diese Wahrheit immer wieder neu verstehen und auch neu festmachen. Und genauso ist es eben auch bei uns. Wir können vielleicht sagen, naja, ich glaube an Jesus. Aber wenn es konkret wird, im Druck bei der Arbeit, weil die Erwartungen zu hoch sind, in der Angst, wenn Diagnosen im Raum stehen, die einen aus der Bahn werfen, oder in Konflikten in Familie oder im Freundeskreis, genau dann zeigt sich doch, ob dieses Bekenntnis nur ein Satz ist oder auch ein wirkliches Bekenntnis. Und auch da braucht es eben wie bei dem Handy oder bei einem Laptop diese Neuausrichtung und die neue Beziehung zu Gott. Das Ausrichten darauf, wer er ist, und dann wieder mit Petrus sagen zu können, Gott, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber wir schauen weiter im Text und auf das, was danach passiert. Ab Vers 18 heißt es, aber auch ich sage dir, du bist Petrus. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Ja, bisher, da ging es darum, wer Jesus ist. Was ihn ausmacht. Warum er so besonders ist. Und jetzt passiert in dieser Geschichte das Überraschende. Jesus, er dreht die Frage jetzt um. Und sie geht jetzt an dich. Wer bist du? Jesus, er dreht den Spieß jetzt komplett um. Jetzt geht es nicht mehr nur darum, wer er ist, sondern es geht darum, wer Petrus ist. Was seine Identität ist. Wir können also festhalten, die Offenbarung der Identität Gottes zeigt dir deine eigene Identität. Es ist vielleicht wie bei so einem Jojo. Wenn ich ihn richtig herunterlasse, dann kommt er im besten Fall wieder genauso hoch in meine Hand. Wenn ich Gottes Identität richtig erkenne, dann erkenne ich darin auch meine eigene Identität. Was sagte Jesus also, wer du bist? Bei Petrus da ist klar. Er ist der Fels, auf dem Jesus seine Gemeinde bauen will. Es gibt Petrus eine Identität und auch eine Aufgabe. Er ist also quasi das Fundament auf dem Fundament, das Jesus ja ist. Also als unterstes und entscheidendes Fundament ist Jesus da. Denn er ist der Herr der Gemeinde. Und darauf nun Petrus, der als Start und als weiteres Fundament die Gemeinde zu Beginn der Christenheit gebaut hat. Er war eben der Fels. Denn er war immerhin der Leiter der Jünger. Er war einer der Leiter der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem. Er war der Apostel und Missionar für die Juden. Und er war später dann auch noch der erste Bischof der damaligen Welthauptstadt Rom. Petrus war all das. Und Petrus war genau das, was Jesus ihm gesagt hat. Der Fels, auf dem er seine Gemeinde baut. Er konnte Menschen den Himmel zusprechen. Er konnte Menschen die Vergebung der Sünden zutreffen. Nicht, weil er sie vergeben konnte, sondern weil er ein Botschafter, ein Abgesandter, ein Bote von Gott war. Und das gilt übrigens auch für uns alle hier. Als Christen sind wir auch Botschafter Gottes und können Menschen den Himmel und die Sündenvergebung durch Gott zusprechen. Da braucht kein besonderes Amt. Ich brauche keinen Bischof, keinen Priester, keinen Pfarrer, keinen Pastor sein. Denn jeder Christ kann genau das tun. Petrus hat damit angefangen und war so eben das Fundament, auf diesem Fundament der Kirche. Er hat seine Identität gefunden, weil er Jesus gefunden hat. Weil er die Identität von Jesus verstanden hat. Und was macht es mit uns? Welche Identität haben wir? Was können wir entdecken, wenn wir Jesus entdecken? So vieles. Hier mal eine Liste von dem, was ich bin durch Jesus. Oder vielleicht hier diese Liste. Ja, ihr seht, diese Listen, die sind sehr lang. Denn unsere Identität in Jesus ist so facettenreich. Es gibt so vieles zu entdecken. Auf zwei Punkte will ich aber kurz nochmal näher eingehen. Denn was macht es mit mir, dass Jesus der Christus ist? Und was macht es mir, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist? Zuerst Jesus als Christus. Das bedeutet für mich, dass ich einen Retter habe. Einen, der nicht nur über mein Leben nachdenkt, sondern der wirklich gekommen ist, um mich zu retten. nicht aus irgendeiner Theorie heraus, sondern ganz konkret aus Schuld, aus Angst, aus Trennung von Gott. Wenn Jesus der Christus ist, dann heißt das, ich muss mein Leben nicht selber retten. Ich muss mich nicht selber beweisen, ich nicht selber erlösen, nicht selbst perfekt sein müssen. Ich darf leben aus der Gnade. Ich darf leben, weil Jesus der Christus ist. Und das verändert etwas Grundlegendes. Mein Wert erhängt nicht mehr daran, wie gut ich funktioniere, sondern daran, dass Christus für mich gekommen ist. Und das Zweite, Jesus als der Sohn des lebendigen Gottes. Das heißt, ich habe keinen fernen Gott, der nur zuschaut, sondern ich habe einen lebendigen Gott, der eingreift, der handelt, der trägt und der durch Jesus Nähe schafft. Und wenn Jesus der Sohn dieses lebendigen Gottes ist, dann bedeutet das auch für mich, ich darf in einer echten, lebendigen Beziehung mit diesem Gott leben. Es ist nicht nur Religion, nicht nur Regeln, sondern eben eine Beziehung. Ein Gott, der spricht. Ein Gott, der führt. Ein Gott, der stärkt, der eben auch heute noch wirkt. Und wenn ich diese beiden Dinge zusammennehme, ja, dann wird klar, hey, mein Leben bekommt eine neue Grundlage. Denn Christus sagt mir, du bist erlöst. Und der lebendige Gott sagt mir, du bist nicht allein. Und auch das hatten wir im Zeltlager so oft. Dieser Punkt, hey, du bist wert. Du bist wertvoll, egal was du machst. Und du brauchst nicht auf das schauen, was irgendwie drumherum läuft, sondern auf das, was Gott handelt oder wie Gott handelt. Dass er lebt, dass er wirkt, auch in unserem Leben. Und deshalb konnten wir auch voller Zuversicht mit dem Besitzer von der Platzwertin da, mit dem Mann von der Platzwertin so reden, weil wir wussten, hey, Gott ist dabei und Gott wirkt. Und genau das hat er getan und das haben wir erkannt. Gott hat gewirkt, auch in den Schwierigkeiten. Und genau daraus wächst dann auch meine Identität, ebenso wie bei Petrus. Nicht aus dem, was ich leiste oder kann, sondern aus dem, wer Jesus ist. Identität nicht, weil wir so ein tolles Mitarbeiterteam haben, weil wir alles so super gestemmt haben, sondern weil Jesus gewirkt hat. Und wenn ich das wirklich zulasse, dann wirkt es, dann verändert es, wie ich mich selbst sehe. Nicht mehr nur als jemand, der irgendwie durchkommt im Leben, sondern als jemand, der zu Jesus gehört. Der von ihm getragen ist, der mit ihm unterwegs ist, der seine Probleme ihm anvertraut, der auf ihn schaut und der auch wirkt. Es gibt also diese zwei Prinzipien und ich gebe zu, die sind sehr sperrig formuliert. Erstens, die Beziehung und Nähe zu Gott offenbart die wirkliche Identität von Gott. Und zweitens, die Offenbarung der Identität Gottes zeigt dir deine eigene Identität. Sehr tiefgängig, sehr sperrig, sehr viel zum Nachdenken. Aber ich finde es wirklich gut, denn ich kann verändert werden, weil ich mich näher zu Gott wende, weil ich in einer Beziehung zu ihm lebe, weil ich immer wieder die Nähe von Gott suche und so auch immer wieder seine wahre Identität entdecke. So kann ich verändert werden. Denn Gott, er hat so vieles für uns vorbereitet, so viel, womit er uns helfen kann. Und das gilt es doch herauszufinden. Ich habe an einem Abend, ihr merkt, ich bin noch im Zelt, sage ich, erzähle euch viel von dieser Woche. Ich habe an einem Abend mit 2, 3 Mitarbeitern geredet. Und auch ein bisschen über meine eher schwierige Kindheit. Und dann war so krass, dass du das erzählst, dass du das teilst. Aber es ist nicht meine Identität. Natürlich schon, ich habe das durchgemacht, aber ich weiß, ich bin getragen von Jesus. Und meine schwierige Zeit, sie macht mich nicht schlechter. Sie hat mich näher zu Gott gebracht. Weil ich mehr erlebt habe, wie Gott wirklich bei mir war. Wie Gott mich getragen hat. Wie Gott mich geführt hat. Und so konnte ich meine Identität wirklich bei ihm finden. Und nicht bei dem, was ich vielleicht auch nicht so gut erlebt habe. Und dann dann kann es so werden wie bei diesem Kap der guten Hoffnung. Ja, vielleicht ist auch vieles Bedrohliches an diesem Kap. Viele Stürme, viele Ungewissheit, viel Unglück. Aber ist deshalb nur das Kap der Stürme? Für den portugiesischen König, da war es einfach klar. In dieser neuen Route, da steckt so viel Hoffnung. Da ist so viel Gutes. Und genau das braucht es. Darum hat er das Kap der guten Hoffnung umbenannt. Lass uns also da diese zwei Prinzipien mitnehmen. Eben erstens, die Beziehung und Nähe zu Gott offenbart die wirkliche Identität von Gott. Und zweitens, die Offenbarung der Identität Gottes zeigt dir deine eigene Identität. Und vielleicht könnt ihr ja mal heute oder in den nächsten Wochen oder in der nächsten Woche nach Identität in Jesus googeln. Gebt es einfach mal bei eurem Computer in Google ein. Und bei mir, da kam als erstes ein PDF des Missionswerks Strahlen der Freude raus. Keine Ahnung, was dieses Missionswerk ist oder macht. Aber darin waren eben genau diese beiden langen Listen, die ich euch vorhin gezeigt habe. Schaut sie mal durch. Arbeitet sie vielleicht mal für euch durch. Nehmt vielleicht eine Identität pro Woche, dann seid ihr auch über ein Jahr beschäftigt mit Identität sammeln. Und erkennt so, wer Gott ist. Und vor allem auch, wer ihr seid. In ihm, durch ihm. Weil er seine Identität offenbart. Und es ganz viel mit uns zu tun hat. Amen. Ich würde gerne ein Gebet sprechen. Ja, guter Gott, es ist so schön, dass du uns Identität schenkst. Es ist so schön, dass wir dir begegnen können, dass wir eine Beziehung mit dir haben können, dass wir nah an dir dran sein können und dass wir dadurch wirklich erkennen, wer du bist. Und hab du Dank, dass wir daraus erkennen dürfen, wer wir sind, was wir sind, dass wir geliebt von dir sind, dass wir deine Kinder sind, dass wir nichts selber leisten müssen, weil du Herr der Christus bist. Hab du Dank, dass du der Sohn des lebendigen Gottes bist, dass du wirklich handelst, nicht nur vor 2000 Jahren, sondern auch heute noch, in unserem Leben, ganz persönlich. Und schenk du uns immer wieder diese Gewissheit und schenk du uns auch immer wieder den Blick, dass wir dich erkennen und dass wir daraus unsere Identität erkennen. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir immer und immer weiter daran arbeiten und immer weiter dich wirklich erkennen. So wie es Petrus erkannt hat. Immer und immer wieder. Amen. Amen. Ich darf euch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist.